Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wer in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Industriemessen unterwegs war, kam an einem Thema nicht vorbei und das nennt sich virtueller Zwilling. Andreas, was ist denn das?
Ja, bisher dachte ich immer, man baut einen virtuellen Zwilling nach von einem Auto und dann kann man, wenn einer anruft, das Auto ist kaputt, da klappert irgendwas, dann kann derjenige nachgucken in dem Zwilling und sagen, was könnte das wohl sein? Aber es ist mehr, ne? Haben wir gelernt heute. Es wird auch mit digitalen Zwillingen gebaut schon.
Also es wird vor allem auch genau entwickelt. Viele Menschen arbeiten dann gleichzeitig an einem virtuellen Zwilling. Das macht das Ganze schneller, effizienter und vor allem auch nachhaltiger. Und man spart halt eben dadurch eine Menge Kosten.
Ja, inzwischen wohl schon die chinesischen Autohersteller ganz massiv dabei. Also die Entwicklungszeiten sind da deutlich kürzer als bei anderen Autoherstellern.
Aber keine Panik, auch die Deutschen machen das, da sind sie nicht hinterher. Aber viele machen das eben mit der Software von Dassault Systems. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Oder Dassault Systems, also ohne das T hinten dran, französischer Konzern. Und daraus zu Gast hatten wir heute in dieser Folge Sabine Scheunert.
Ja, sie ist Deutschland und Chefin, also von verschiedenen europäischen Abteilungen. Und sehr interessant, hört rein und
abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ein Nokia 6110.
Klassiker. Welche App nutzen Sie am meisten?
ChatGPT.
Oh. Und welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Ich hätte gerne meinen ersten virtuellen Zwilling von mir selbst. Dann wäre ich noch effizienter.
Sehr gut. Wer ist aus Ihrer Sicht derzeit der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Alle die Menschen, die sich mit KI beschäftigen und vor allen Dingen die gute Balance zwischen Nutzen für Effizienz, aber auch für ethische Grundsätze studieren und analysieren.
Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ich denke an Chefsache.
Alles andere ist Ausrede.
Sehr gut. Und das Ganze sagt Sabine Scheunert, die das zweite Mal bei uns zu Gast ist. Und eben haben wir vorab schon mal geguckt, wann das erste Mal war. Und das war im April 2021. Das ist echt lange her. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Hallo.
Und weil es so lange her ist, stelle ich Sie auch noch mal ganz kurz vor. Und es hat sich die Vita ja auch noch mal erweitert. Sie haben studiert Wirtschaftsmathematik in Bielefeld, da habe ich Abi gemacht. Und da ist mir das schon mal sehr sympathisch, wieder ein bisschen OWL-Power hier. Aber auch noch einen Abschluss in europäischer Unternehmensführung gemacht, auch bei der Harvard Business School gewesen. Dann lange Karriere in der Automobilindustrie bei BMW gewesen, bei PSA, bei Mercedes-Benz von 2016 bis 2024, dort als Vice President Digital and IT Sales Marketing. In dieser Funktion hatten wir damals auch miteinander gesprochen und jetzt eben seit Juni 24, also gut ein Jahr jetzt, Geschäftsführerin für die Region Eurozentral, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn für Dassault Systems. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Land vergessen, darum geht's heute und nebenbei sind Sie auch noch Aufsichtsrätin und Co-Gründerin des Female CIO Circles unter anderem.
Ja, das Soul.
Es ist System. Zungenbrecher heute.
Frankreich, hört man raus, aber Sie sind ja für Deutschland unter anderem zuständig und Kulturschock oder nicht? Aber ich glaube, Sie kennen Frankreich ganz gut, ne?
Rentre à la maison, würden die Franzosen sagen. Also für mich ist es ein coming home. Ich bin zurück in einem börsennotierten französischen Großkonzern und damit kein Kulturschock.
Für alle, die jetzt nicht so sofort etwas verbinden können mit Dassault Systems, was macht das Unternehmen? Weil mit BMW, Mercedes, da kann jeder sofort was anfangen, aber mit Dassault Systems nicht unbedingt.
Wir sind ein börsennotiertes französisches Softwareunternehmen, weltweit aktiv. Wir kommen aus der CAD-Entwicklung, also der Softwareentwicklung im Computer-Aided Design, bekannt über CAD-Programme. CATIA ist unser, wir nennen das Brot und Butter erst Großprogramm. Wir sind eine Splittung aus einem Gesamtkonzern, Dassault Aviation gibt es bis heute börsennotiert. Dassault System ist der damalige Software-IT-Arm. Ja, und wir bilden die virtuellen Zwillinge, das heißt eine echte Zukunftstechnologie heute, weil wir haben uns erweitert von einem reinen CAD-Systemanbieter in das, was wir die 3D-Universes nennen. Das heißt, wir verbinden die virtuelle und die reale Welt miteinander.
Ich meine mich zu erinnern, damals haben wir auch viel über Software gesprochen bei Daimler. Da war der große Diskussion immer, hat das dann nicht so richtig funktioniert? Und dachte, dann gehe ich gleich richtig zu einem richtigen Softwareunternehmen, oder? man könnte es auch anders sehen, ich gehe zu einem Softwareunternehmen und dann verbünden wir uns mit der Autoindustrie und dann machen wir das richtig.
Also es hat sehr, sehr gut funktioniert, auch nach 7 Jahren. Ich wollte gerne nochmals springen in genau die Welt, in der ich ja auf der Anwenderseite über so viele Jahre erfolgreich tätig war mit meiner Mannschaft und bin aus der Anwender-IT-CIO-Rolle jetzt in einen Softwarekonzern gesprungen. Ja, und Sie wissen das so wie ich, es gelten neue Spielregeln. Technologie beherrscht oder besser gesagt dominiert mittlerweile die Welt. Und ich wollte genau in diese Welt eintauchen wollen. Und da bin ich jetzt seit genau einem Jahr.
Weil man dann noch näher dran ist oder warum?
Weil man näher dran ist, weil man sich selbst nochmals in eine nicht so komfortable Position begibt und damit wieder erneut lernen kann, neue Menschen trifft, viel näher noch in die echte Softwareentwicklung reinkommt. Wir dominieren hier, wir haben ca. 25.000 Mitarbeitende global. Davon sind massiv natürlich Entwickler, Softwareentwickler tätig in allen internationalen Standorten. Und genau das hat mich gereizt. Das wollte ich von innen mir anschauen und wie gesagt, nicht nur aus der Anwenderperspektive.
Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Wir haben auch, glaube ich, viel gesprochen oder in den letzten Jahren auch. Das Auto, ja, was ist das Auto noch, ne? Also bis hin zu, das Auto ist jetzt ein Gadget der Technologieindustrie, ne? Auch der großen Softwareunternehmen. Ist man dann fast schon einen Schritt weiter oder sind Sie da nicht einen Schritt weiter gegangen sozusagen? Dann, wie Sie ja sagten, ich bin nicht mehr Anwender, sondern ich bestimme das selbst und vielleicht kommt das ja nochmal dieser Schritt, dass auch das Host System zum Beispiel so ein halber Autoproduzent, Zulieferer oder sogar die Geschicke bestimmt der Autoindustrie.
Das glaube ich werden wir nicht, aber wir werden massiv einer der Partner sein werden, dass die Automobilindustrie eine wirkliche Industrierevolution erleben wird. Wir haben heute über 100% aller chinesischen OEMs arbeiten, also das heißt designen, entwickeln ihre Fahrzeuge, ihre Produktportfolios auf unseren Softwaretechnologien, auf unseren Produkten. Wir sind weltweit wir nennen den Transport- und Mobilitätsindustriezweig, der immer noch stärkste Industriezweig bei uns. Das heißt Firmen wie die BMW Group, aber auch jetzt seit letztem Jahr die gesamte Volkswagen-Gruppe, designt, entwickelt und auch mittlerweile fertigt, dank unserer Softwareprodukten. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr starken, nicht nur Fußabdruck, sondern sind definitiv hier vertrauensvoller Partner im Softwarebereich für genau diese Industrie. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht so weit weggegangen von dem, wo ich herkam.
Eigentlich sogar nur noch einfach mal breiter aufgestellt, und weil Sie auch schon bei ein paar Autoherstellern waren. Sie haben das Stichwort digitale Zwillinge schon gesagt. Das ist jetzt so ein Wort, das uns häufiger begegnet oder seit einigen Jahren schon begegnet. Wer auf der Hannover Messe mal unterwegs ist, der sieht das auch an jedem dritten Stand einem entgegenspringen. Vielleicht nochmal runtergebrochen. Was ist ein digitaler Zwilling und was bringt er mir?
Ein digitaler Zwilling ist ein eigentlich auf Geometrie basierender 3D-Zwilling. Wir kommen ja genau aus dieser Ableitung der Produktentwicklung und haben das, wir haben immer gesagt, we unflattened the world. Wir sind von den klassischen Papier, also Bleistift- und Papierzeichnungen ins 3D-Programm reingesprungen, haben uns dann weiterentwickelt und sind heute wirklich in der Lage, einen digitalen Zwilling, wir nennen den sogar virtuellen Zwilling, ich komme gleich drauf, warum wir den virtuellen Zwilling nennen. Das heißt, wir beherrschen heute wirklich die Abbildung auf Software von einem realen Produkt, ist in der virtuellen Welt heute kein Unterschied mehr. Was unheimlich interessant an der Technologie rund um die digitalen virtuellen Zwillinge ist, ist, dass sie mit genau diesen Zwillingen simulieren können. Das heißt, sie können eigentlich viele Entscheidungen, für die sie noch vorher physische Testversuche, man kennt den Crashtest aus der Automobilindustrie, aber auch wenn es um Materialerhaltung, gerade im Luftfahrtbereich, da spielt ja insbesondere Gewicht eine unheimliche Rolle. Wenn es auf genau diese Themen kommt, dann haben wir die Möglichkeiten, mit dem virtuellen Zwilling genau dort zu simulieren und immer wieder neue Optionen mit einfließen zu lassen in die Produktentwicklung. Und das machen wir. Und deswegen ist auch die Technologie so spannend, weil sie halt wirklich mittlerweile unverzichtbar ist, insbesondere im Maschinenbau, überall dort, wo sie komplexe Produkte haben, in der Automobilbranche, aber auch zum Beispiel bei den weltweiten, das weiß man oftmals wenig, Turnschuhherstellern. Dort sind wir ebenso ganz, ganz dominant unterwegs und bis hin mittlerweile in den Life Science and Health Bereich, weil wir in der Lage sind, mit dieser Software nicht nur Metall oder ich sag jetzt mal Kabelbäume etc. abzuleiten, sondern mittlerweile auch aufs Molekül runtergehen können und damit sind wir in der Lage, selbst Organe in einen virtuellen Zwilling zu überführen. Und das ist sehr, sehr spannend, kann ich Ihnen sagen.
Das klingt auf jeden Fall spannend.
Sie haben ja gesagt, Sie wünschten sich, Sie hätten selbst einen digitalen Zwilling. Also was an dem Beispiel mal gesagt, das ist ja dann doch anders gemeint gewesen. Also Sie sagten, noch effizienter arbeiten wahrscheinlich, kann der Aufgaben übernehmen. Das könnte ja die Idee, die hinter dem virtuellen Zwilling zum Beispiel eines Flugzeugs steht, noch ein bisschen andere, ne? Also oder kann man das zusammenbringen?
Ja, der virtuelle Zwilling ist ja heute die perfekte Nachbildung in Software, eigentlich ein mathematisches Modell. Das heißt, man kommt wieder zurück zu meiner Ausbildung. Und das entscheidet einfach heute über Wettbewerbsfähigkeit, über Nachhaltigkeit, aber auch natürlich über Effizienz, weil der virtuelle Zwilling ist immer 24/7 steht sehr zur Verfügung und dort können weltweit Organisationen dran arbeiten, Entscheidungen ableiten. Und das ist ja, wie gesagt, gerade das Revolutionäre, dass wir ein vereinheitliches Datenmodell haben, mit einem kollaborativen Ansatz, wo einfach wirklich optimiert wird, simuliert wird und einfach jegliche Entscheidung, die man dann auch trifft, nachvollziehbar ist.
Wenn ich da kurz noch einhaken kann, weil ich das hier gelesen, Airbus setzt ja auch, das heißt ja 3D-Experience, ne, Plattform.
Genau, die 3D-Experience-Plattform.
Auch bei der Entwicklung ein. Bisher habe ich virtuelle Zwillinge immer so verstanden, man hat ein Produkt und kann das dann als Zwilling darstellen und dann kann man Fehler analysieren, wenn das Produkt draußen irgendwo in der Landschaft rumfährt und kaputt geht, dann kann man am digitalen Zwilling sehen, was da eventuell kaputt ist. Aber hier geht es ja auch um Entwicklung. Das heißt, da sitzen 20.000 Ingenieure, einer bastelt an der Schraube X und der andere an dem Loch Y, wo die Schraube reinkommt. Und die können dann quasi virtuell beim Entwickeln schon gucken, ob das alles so passen wird, wenn man es in real zusammengebaut hätte.
Korrekt, das war eigentlich einer unserer größten Kunden-Use-Cases, die wir auch bis heute mit der Firma gemeinschaftlich immer wieder kommunizieren. Wir sind aus dem Split in den 80er Jahren eigentlich sofort auf die Boeing-Firma damals zugegangen, aber arbeiten ganz intensiv auch mit Airbus, anderen Space-Unternehmen zusammen. Und gerade dort sind ja sehr hochkomplexe Entwicklungszyklen mit sehr, sehr vielen Ingenieuren, die eigentlich an dem gleichen Thema arbeiten. Und was wir machen wollten, ist, wir wollten eigentlich von einem kleinen Teil in ein sogenanntes Systementwicklung gehen, weil wenn Sie einen Stoßdämpfer entwickeln, aber das Gesamtfahrzeugkonzept nicht verstehen oder vielleicht dort auch nochmal bestimmte Inputs liefern können, um eine Gesamtoptimierung zu fahren. Und genau darum ging es uns, einen kollaborativen Ansatz, eine Software zur Verfügung stellen, auf der alle gleichzeitig arbeiten können, sie effizienter, also das Produkt effizienter entwickeln können. Und Sie wissen ja, die meisten Entscheidungen, insbesondere zum Thema Materialverbrauch, Widerstandsfähigkeiten von Materialien, das entscheidet sich einfach in der Entwicklungsanfangsphase, weil wenn das Produkt dann erst im Markt ist, dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Und darum ging es uns, effizienter zu werden, Kosten einsparen zu können, weniger Material, damit weniger CO2-Abdruck zu hinterlassen. Und genau das ist der Ansatz der 3D-Experience-Plattform.
Und das betrifft dann den kompletten Lebenszyklus eines Produkts, also von der Entwicklung bis zur, was weiß ich, also es gibt dann vielleicht eine neue Version oder man verabschiedet sich vielleicht auch mal von einem Produkt, dass man diesen virtuellen Zwilling eigentlich die ganze Zeit dabei hat und wird der dann eins zu eins von jedem abgebildet, also dass man dann merkt, okay, Predictive Maintenance, jetzt ploppt's hier auf, der virtuelle Zwilling taucht auf und ich merke hier an Schraube 300 ist gerade ein Problem, die könnte bald locker werden, da müssen wir jetzt dran oder wird der dann einfach proaktiv draufgeschaltet? Das waren jetzt zwei Fragen in einer, aber Sie schaffen das.
Also erstmal zu Ihrer ersten Frage. Wir wissen einfach von unseren Kunden, dass 80% der Umweltfolgen eigentlich im Kopf der Ingenieure entstehen und nicht in der Fabrik. Also das heißt, wenn man in der Designphase bestimmte Themen entscheiden kann, wie nachhaltig ein Produkt dann auch in der Realität wird, dann haben Sie einfach wahnsinnig viel geschafft nach vorne. Sowohl für die Ökobilanz, aber auch natürlich für die Effizienz, die Margensituation. So, und wenn das Produkt dann mal im Lebenszyklus in die Exploration reingeht, also dann wirklich ins reale Leben, haben Sie natürlich sämtliche Rückschlussmöglichkeiten von Verschleißteilen, die Sie automatisch wieder in den nächsten Lebenszyklus des vorhandenen Produktes spiegeln können, zurück in den Supply Chain vielleicht. Vielleicht muss dort nochmal eine Materialveränderung gemacht werden. Bis halt gibt es Ihnen eine Innovierungskraft natürlich für den Nachfolger nach vorne. Und das ist diese, wir nennen das immer so eine liegende Acht. Man kennt das aus der Softwareentwicklung, dass man sagt, man developt, man macht die Security drauf, man geht in die Operations rein und das ist wie so eine liegende Acht. Und genau das haben wir auch. Wir kommen aus der Ideation, nämlich Design-Entwicklungsphase, gehen eigentlich rein in ein Bill of Material, damit in den Supply Chain, in die Fabriken rein, dort wird produziert, das Produkt kommt in die reale Welt, dort gibt's Kundenfeedbacks, dort gibt's, wie gesagt, Informationen einfach physischer, chemischer Natur, also scientific based, wie dieses Produkt in der realen Welt auch wirklich performt und das bilden wir immer wieder rückkehrend rein und das macht, wie gesagt, diese Kraft nach vorne, dass man einfach sagt, wir werden mit diesen virtuellen Zwillingen einfach viele, viele der möglichen Umweltfolgen, aber Effizienzthemen einfach viel, viel besser in den Griff bekommen, weil sie halt nicht in einem Kopf sind und nicht in einem sofortigen in der Produktion und dann ist es vorbei. Dann muss man da erstmal über Jahre durchlaufen, sondern einfach diese ständigen Loops, die können wir fahren in der virtuellen Welt und das macht einfach diesen unheimlichen Innovierungscharakter nach vorne. Mhm.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich weiß, bei SAP war das ja immer so ein Thema.
Ich musste auch an SAP denken.
Ja, ein Riesenkraftakt. Wir kennen das alle aus größeren Unternehmen. Wenn die SAP einführen, das ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Da gibt es ja Leute, die dann dauerhaft zum Beispiel, bei Daimler als SAP-Entwickler arbeiten. Die sind da quasi abgestellt und sind permanent für den Laden da unterwegs. Jetzt stelle ich mir vor, bei Airbus zum Beispiel, so ein Flugzeug hat wahrscheinlich 3 Millionen Teile oder mehr. Wie schafft man das als Softwareentwickler dann für so eine Flugzeugentwicklung? Sie müssten ja tief drin sein, um alle Teile dort zu ermitteln, um dann so eine 3D-Experience, einen Zwilling zu entwickeln. Das, warum macht der Hersteller das nicht selbst? Er hat doch
das
am ersten
Das macht der Hersteller
Ahnung,
selbst. Das macht der Hersteller selbst. Okay. Wir bauen den Rahmen, wir haben die Software, auf der dort dann die sogenannte Ideation IP des Unternehmens wirklich draufgelegt werden kann von den Entwicklern der jeweiligen Industriebereiche. Das heißt, wir bauen nicht den Stoßdämpfer der Volkswagen-Gruppe, sondern das macht natürlich selbstverständlich weiterhin der VW-Konzern in seiner IP. Aber wir stellen die Software, die Plattform zur Verfügung. Wir gehen jetzt in künstliche Intelligenzmodule rein. Das heißt, wir erleichtern die Arbeit. Wir weisen auf Fehlerquellen hin. Wir bieten neue Möglichkeiten an, indem man diesen virtuellen Zwilling halt wirklich in eine Experience setzt, in einen echten, realen Raum. Das machen wir momentan zum Beispiel mit den Life Science and Health Pharma-Industrien. Wir sind in der Lage, mittlerweile Medikamente zu vertesten, an Patientendaten, die wir künstlich herstellen, sogenannten Kohorten, so dass sie zum Beispiel keine Tierversuche und menschliche Klinikversuche mehr brauchen. Das heißt, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die Geschwindigkeit entsteht, dass sie in der virtuellen, in der digitalen Welt über Simulationstechnologie in der Lage sind, der realen Welt wirklich fast nahezu gleich zu sein. Und das spart halt einfach wahnsinnig viel Kosten und wahnsinnig viel Zeit. Aber das heißt nicht, dass wir die zukünftigen Medikamente entwickeln oder die zukünftigen Flugzeuge oder die zukünftigen Drohnen, sondern wir bieten und stellen genau die Plattform und die Softwaretechnologie dazu.
Ja, das hatte ich auch nicht gedacht, sondern eher die Frage, woher Also wer liefert hier die meisten Informationen dazu, dass sie die Software bereitstellen? Okay, verstehe ich, aber die ganze Physik dahinter oder auch die Chemie bei den Pharmaindustrien, ne, das ist ja so, so komplexe Sachen, dass er jetzt nicht gedacht hätte, dass ein Softwarehersteller jetzt davon Ahnung hätte, ne? Wie ein Stoßdämpfer funktioniert, weiß man noch. Aber wirklich in Detail, was da kaputt oder schief gehen kann, wie kommt das dann ineinander, dass ein Rad zum anderen passt?
Also wir arbeiten ja weltweit mit führenden Universitäten zusammen. Wir haben ein riesiges Portfolio an Startup-Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele millionenfache User auf unserer Plattform und darüber genau entsteht natürlich dann diese Intelligenz und diese einfach großartigen Möglichkeiten. Alle Scientific-Based Datenbanken sind in unserer Plattform mit angebunden. Mhm. Das heißt, das war ja immer das, was einfach die Kunden so geschätzt haben, dass man ein Produkt nicht einfach nur designed und engineered, sondern das wirklich vertesten kann, bevor es dann in der realen Welt zur Entscheidung kommt, dass man das Produkt auch in den Markt bringt.
Mhm. Können Sie das in Zahlen fassen, beispielhaft bei einem Produkt, was das an Zeitersparnis ist in der Entwicklung und was es dann vielleicht auch an Ersparnis ist, was CO2, was Nachhaltigkeitsziele betrifft?
Ja, das können wir in Zahlen. Also wir haben tatsächlich im dreistelligen Millionenbereich bei der Entwicklung für ein Passagierflugzeug ist die Software unterwegs gewesen. Wir haben Entwicklungszyklen, gerade im Automobilsektor jetzt. Wir liegen aktuell in Europa noch bei circa 48 Monaten. Die Bench aus China ist so bei 20 mittlerweile. Ja, auch dort haben wir sehr, sehr starke Zahlen, dass man wirklich bis zur Halbierung von diesen Entwicklungszyklen kommt. Aber auch im Sinne des CO2-Fußabdrucks gibt es also wirklich auch sehr, 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 sehr je nach Branche wirklich sehr, sehr markante Zahlen, die man nennen kann.
Mhm. Na gut, ich will gar nicht fragen, wie es jetzt bei Boeing immer wieder zu Pannen kommt. Aber aber wenn wir jetzt mal auf KI schauen, genau das sagen uns ja die ganzen Glanz und Glorie voraus. Wenn die KI mal so richtig, dann macht die das alles quasi schon im Alleingang, oder?
Also sie wird einiges im Alleingang machen. Wichtig ist zu wissen, dass wir weiterhin den Menschen brauchen. Also das darf sich jetzt kein Ingenieur sich Sorgen machen, sondern es ist ja gerade wichtig abzuwägen, ob das, was die KI vorschlägt oder vielleicht einem als Angebot gibt, ob es auch wirklich bewertet wird als richtig. Und da befinden wir uns gerade auf diesem Zeitstrahl. Wir glauben, dass künstliche Intelligenz, die ja jetzt das erste Mal in der Massivität, wir hatten die ja schon sehr, sehr lange integriert in unseren Software-Technologien, aber sie wird wirklich als zentraler Innovationsmotor jetzt stehen. Wichtig ist, dass man versteht, dass die KI in der Applikation bei uns ansetzt und halt wir nicht mehr gezwungen sind, Daten in Data Lakes rauszutransportieren, dort zu archivieren, dann oftmals, kennen das vielleicht noch, wer ist dann verantwortlich für die Daten? Sind die Daten überhaupt accurate? Sind sie überhaupt verfügbar? Wie kann ich sie dann in die Systeme spielen? Und all das wird nicht mehr notwendig sein, weil wir einfach die KI direkt in die Plattform integrieren. Und damit werden wir neue Einblicke bekommen. Wir werden aber auch historisch nochmal in der Lage sein, Unternehmen auf Produktentwicklungen hinzuführen. Sie kennen das gerade, wenn nochmal neue Demands kommen oder genau wie Sie gesagt haben, man doch einen bestimmten Materialschwund feststellt in der realen Welt, werden wir über viel, viel schnellere Innovierungszyklen sprechen können im Sinne eines neuen Lieferanten, eines neuen Materials. Wir sind gerade bei der Materialforschung unheimlich bahnbrechend unterwegs, aktuell im Space-Bereich, weil sie einfach die Möglichkeiten haben, vieles auszuprobieren. Und dieses Auszuprobieren sind immer wieder mathematische Modelle, die ihnen sehr, sehr klare Rückschlüsse ermöglichen und dann einfach auch eine Entscheidungsbasis für welche Entscheidung, welchen Weg wollen sie denn jetzt gehen. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr stark, was dort kommen wird die nächsten Wochen und Monate.
Wenn wir von Unternehmen sprechen oder speziell auch von Ihren Kunden, sind das ja in der Regel wirklich große Konzerne, also zumindest die Namen, die wir jetzt schon so ein bisschen angerissen haben. Hätte aber natürlich alles auch einen guten Effekt für Mittelständler, für kleine vielleicht nicht unbedingt, aber mittelgroße Unternehmen, sage ich jetzt mal. Wie aufwendig ist das denn für solche Unternehmen, virtuelle Zwillinge zu implementieren? Weil die sitzen ja häufig gar nicht unbedingt auf, oder sie wissen gar nicht, auf was für einem Datenschatz sie sitzen. und können das vielleicht dann noch gar nicht so anwenden, sei es jetzt von Ihnen oder von anderen Firmen, die sowas vielleicht anbieten.
Also oftmals ist das ein Trugschluss. Man denkt, dass diese Technologie nur in den großen Konzernen eingesetzt wird. Aber wir sind insbesondere dankbar, weil wir sehr, sehr erfolgreiche Startups haben, die einfach ab Stunde Null auf unserer Technologie arbeiten.
Ja, bei Stunde Null, ne? Ist immer einfacher, als wenn man irgendwie 50 Jahre alt ist.
Aber und dann, wir haben insbesondere aber auch den Mittelstand und auch gerade die kleinen Unternehmen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben die große 3D-Experience-Plattform mit Katia Simulia Delmia, was man kennt aus der Ingenieursleistung heraus. Aber wir haben auch Möglichkeiten über SolidWorks, ein Unternehmen, was wir vor vielen Jahren gekauft haben, was genau für die kleineren Unternehmen auch eine etwas kostengünstigere Variante anbietet. Das heißt, wir sind gerade hier in dem Bereich unheimlich stark unterwegs. SolidWorks ist ein amerikanisches Unternehmen, 100% bei uns integriert in die Dassault-System. Das ist so das Produkt, was man eigentlich kennt im Mittelstand und auch in den kleineren Unternehmen. Da sind wir sehr, sehr erfolgreich, sehr schnell wachsend unterwegs.
Aber jetzt unabhängig von Ihnen, sehen Sie da schon, dass der Mittelstand da in Deutschland auch so unterwegs ist, dass die sagen, okay, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall, um nachhaltiger, um effizienter in der Zukunft zu sein? Unabhängig jetzt von Ihren Systemen.
Ja, das ist immer so ein wiederkehrendes Thema, was wir immer wiederkehrend auch in Deutschland diskutieren. De facto ist, dass wir zu langsam sind in den Themen der Risikobereitschaft, in Technologie zu investieren. Und vielleicht liegt es daran, dass man halt nicht verstanden hat, dass digitale Transformation Chefsache ist. Und ich glaube, darum geht es gerade. Es braucht weniger PowerPoint und weniger digitale Konzepte, sondern wir müssen wirklich ins Tun kommen. Und der Mittelstand hat insbesondere aktuell mit den unheimlichen Regulationen, die wir halt nun mal haben in Deutschland, ja eigentlich den größten Druck zu innovieren und nämlich genau neu zu investieren. Aber dennoch ist doch irgendwie der Cash-out sehr, sehr knapp. Und da ist genau dieses Dilemma drin, was es dringend aufzulösen gilt. Wir sind aktives Mitglied in ganz vielen der Verbänden, sei es der VDMA, der VDA, der BLDI, und sprechen immer wiederkehrend dann auch mit den Verbänden. Wir brauchen eine neue Geschwindigkeit in Deutschland, weil wir glauben einfach, dass diese Technologie rund um die virtuellen Zwillinge einfach so beherrschend sein wird. Und wenn man dort demnächst nicht mitspielt, dann glaube ich, wird man irgendwann auch im physischen Raum wahrscheinlich irrelevant. Und das sehen wir ja momentan schon. Der Mittelstand ist wirklich in keiner sehr angenehmen Situation und kämpft. Ja, und es braucht jetzt dringend aus meiner Sicht Möglichkeiten, Impulse durch die neue Regierung, insbesondere in Deutschland, dass man sich zurückentsinnt, weil da ist eigentlich die größte Innovationskraft, die wir haben in Deutschland.
Kann so ein Unternehmen wie Dassault das alleine stemmen? Heute kam erst die Meldung, Oracle will 2 Milliarden Euro oder Dollar in Deutschland investieren. Hier geht es ja viel um Rechenzentren, nicht nur KI. Dassault braucht wahrscheinlich auch massive Rechenkapazitäten. Also wird da investiert neu oder stemmt das so alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen?
Ja, also wir sind als börsennotiertes französisches Unternehmen natürlich ganz stark dort in Abstimmung immer wiederkehrend. Wir haben uns ja vor vielen Jahren entschlossen, eine eigene Cloud abzubilden. Zweierlei Perspektiven. A, wollten wir gerne die IP der Unternehmen schützen wollen, dass man sagt, man hat auch ein Angebot. Sie wissen, dass wir in der Cloud-Technologie eigentlich von den großen Hyperscalern in USA oder in China dominiert sind. Und wir haben ja alleine aus dem Defense-Sektor, wo wir mit unserem Schwesterunternehmen, könnte man immer noch sagen, weil bestimmte Anteile geshared sind, das so Aviatio sind wir natürlich mit Defense-Produkten in einer Sovereign Cloud und um die einfach zur Verfügung zu stellen, den Kunden im Defense-Bereich, im Space-Bereich, wo es ja um Regulation gibt und um Datenhoheiten gibt, die auch bestimmte Territorien nicht verlassen dürfen, sind wir automatisch immer mit der Fragestellung konfrontiert gewesen. Die Cloud-Entscheidung ist also damit vor vielen Jahren gekommen, aber wir sehen, dass es heute ein auch immer stärker dominierendes Thema wird. Wie sichert man europäische digitale Souveränität ab? Gibt man Konzernen die Möglichkeiten, einfach eine Entscheidung zu haben? Das stemmen wir viel natürlich von uns heraus. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wir haben mit einem aktuellen Marktkapitalisierungswert von knapp 50 Milliarden sicherlich auch die ein oder andere Möglichkeit. Aber dennoch sind auch wir in Gesprächen in Brüssel mit der französischen Regierung und hoffen insbesondere auch auf die stärkende, also die stärker hoffentlich wieder werdende Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, dass wir einfach die richtigen, ich nenne die immer Frameworks, also die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir wieder zu einem starken Europa zurückzukommen. Geschwindigkeit ist aus meiner Sicht hier immer ausschlaggebend. Es sind ja nicht die lautesten, hoffentlich, die wir ja sehr, sehr viel aktuell sehen, auch insbesondere auf der politischen Ebene, sondern es sind hoffentlich die schnellsten. Und wir brauchen insgesamt in Europa wieder neue Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Und dafür braucht es aber auch neue Rahmenbedingungen. Die aktuellen Regulierungen sind einfach zu viel, insbesondere für die kleineren Unternehmen.
Ja, vielleicht eine letzte Frage. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, gab es diesen, ich glaube, er heißt Investitionsgipfel oder so, im Kanzleramt schon. Sprich, es gab neulich schon ein paar Berichte darüber, dass große DAX-Konzerne oder große Unternehmen in Deutschland sich darauf geeinigt haben, dass man viele 100 Milliarden Euro investieren will und das halt als Vorschusslorbeeren für die neue Regierung verstehen mag. Ist das was Ihnen jetzt Hoffnung macht? Also spüren Sie da schon einen Ruck durchs Land und damit auch durch Europa gehen?
Also wir hören davon, wir lesen davon. Wir würden es gerne auch viel, viel intensiver spüren. Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, dass man die virtuelle Zwillingstechnologie wirklich als strategisches Gut anerkennt. Wir haben zwei große Technologiekonzerne in Europa ansässig. Wir sind das größte Unternehmen in Frankreich, das glaube ich das zweitgrößte mittlerweile Softwareunternehmen Europas. Wir glauben einfach, dass Wettbewerbsfähigkeit, weiterhin hoffentlich Nachhaltigkeit, ist ein bisschen nicht so mehr so auf der Agenda aktuell, bedingt durch die geopolitischen Wandlungen. Aber wir glauben einfach, dass diese Technologie für sehr, sehr viel Wohlergehen der Wirtschaft, Wohlergehen vielleicht hoffentlich noch weiterhin der Fabrikstätten in Europa stehen wird und damit vielleicht dann auch für die gesellschaftliches weiterhin Wohlergehen. Und damit wünschen wir uns, dass es spürbar wird, das, was aktuell besprochen wird und das, wo auch viel drüber geschrieben wird. Wir müssen ins Tun kommen, wir müssen ins Machen kommen und wir sind gerne als Unternehmen auf jeden Fall da. Wir haben Antworten drauf und ich glaube, das ist das, was wir jetzt bringen müssen. Wir brauchen Antworten aus Europa.
Das nehmen wir doch als Schlusswort.
Ja, vielen Dank, Sabine Scholl.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Lamkert. Danke, Frau Holzmeier.